Deutschlandfunk. Der Tag.
Diese Woche, das wird unser Pearl Harbor-Moment, unser 9-11. So sagte es der oberste Aufseher der US-Gesundheitsdienste Jerome Adams am Sonntag mit Blick auf die gerade laufende Woche. Er meinte damit die Auswirkungen der Krise, der Corona-Krise in den USA, insbesondere mit Blick auf die Zahl der Toten. Rund 15.000 Menschen sind in den USA bislang an den Folgen des Virus gestorben. Aber es rollt noch eine zweite Welle über das Land hinweg, die der Arbeitslosigkeit. Millionen Menschen haben schon jetzt ihre Jobs verloren. Wir schauen uns heute an, wen die Krise in den USA ganz besonders trifft. Und sprechen darüber, welche Möglichkeiten uns das Digitale in Corona-Zeiten gibt, um zumindest ein bisschen Sozialleben aufrechtzuerhalten. Unsere Reporterin nimmt uns mit in ihre Küche, in den Gottesdienst und zum Sport. Und wir sprechen darüber, was im digitalen Miteinander aber auch auf der Strecke bleibt. Der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin. Die Folgen der Corona-Krise treffen diejenigen, die in unserer Gesellschaft nicht so gut aufgestellt waren, ganz besonders. Also, dass die Schule ausfällt, das ist zum Beispiel ein Nachteil für die Kinder, deren Eltern mal nicht eben bei den Aufgaben helfen können, helfen wollen, die sich vielleicht auch gar keinen Computer leisten können für die Arbeit zu Hause. Sie trifft diejenigen, die ohnehin wenig verdienen und jetzt noch weniger bekommen durch das Kurzarbeitergeld, die ihren Job vielleicht komplett verloren haben oder verlieren werden. Das sind jetzt wirklich nur ein paar Beispiele und es klang ja auch immer mal wieder an in den letzten Wochen hier im Podcast, unter anderem als wir auf die Tafeln in Deutschland geguckt haben. Jetzt gucken wir mal gemeinsam in die Nation, die weltweit am schlimmsten betroffen ist von der Corona-Pandemie, geht man nach der Anzahl der positiv getesteten Infizierten. Die USA. Über 430.000 Infizierte gibt es aktuell, laut den Zählungen der Johns Hopkins Universität. Katastrophale Zustände in den Krankenhäusern. Und man fragt sich, wie kann das bei einer so hochentwickelten Industrienation überhaupt passieren? Darüber habe ich mit unserem US-Korrespondenten Thilo Kössler gesprochen. Und ich wollte erstmal von ihm wissen, wen diese Krise in den USA ganz besonders trifft.
Also ich glaube, es wird immer deutlicher, dass diese Krise eine ganz, ganz starke soziale Schlagseite hat. Die Wohlhabenderen können sich viel, viel besser schützen. Sie können zum Beispiel Homeoffice machen. Sie müssen nicht raus. Die Niedrigverdiener, die müssen raus. Die Müllarbeiter, die Hilfsarbeiter in der Landwirtschaft, die Bauarbeiter. Sie sind ganz, ganz anderen Risiken ausgesetzt. Oder die Pfleger zum Beispiel auch. Mhm. Die Afroamerikaner haben einen besonders hohen Anteil unter denen, die infiziert sind. Und die Latinos, 11 Millionen von ihnen, haben keine Papiere und damit überhaupt keinen Zugang zum Sozialsystem und zum Gesundheitssystem. Die Afroamerikaner sind deshalb so betroffen, weil sie ganz häufig zu den Risikogruppen gehören. Sie haben Herzerkrankungen, Lungenerkrankungen, Diabetes, Bluthochdruck, sie haben Übergewicht. Und hinzu kommt natürlich die miserable Wohnsituation in den schwarzen Siedlungen der großen Städte, in Chicago, in L.A., in Detroit. Da ist an Social Distancing überhaupt nicht zu denken. Da gibt es keinerlei Vorsichtsmaßnahmen. Da zeigt sich die ganze Brüchigkeit und die Verantwortungslosigkeit des sozialen Netzes. Wie gefährdet die afroamerikanische Minderheit wirklich ist, das haben jetzt ein paar Zahlen deutlich gemacht. Die Afroamerikaner stecken sich weit überdurchschnittlich an. Louisiana zum Beispiel. Dort sind 70% der infizierten Afroamerikaner, obwohl sie nur 32% der Bevölkerung ausmachen. In Chicago sind es 69% der infizierten Afroamerikaner, aber nur 30% der Bevölkerung sind Afroamerikaner. Das ist wirklich eine dramatische Situation.
Aber warum trifft die Krise gerade diese Menschen so hart? Weil die sich keine Krankenversicherung leisten können und deshalb schon so krass vorerkrankt sind, weil die einfach so arm sind und deshalb in diesen Vierteln wohnen?
Sie haben zum Beispiel wie die Latinos überhaupt keinen Zugang zu dem Sozial- und Gesundheitssystem. Sie haben keine Krankenversicherung. Die Lage ist deshalb so dramatisch, weil diese Leute nicht zum Arzt gehen können. Sie können das sich gar nicht leisten. Sie fürchten sich aber auch davor, gemeldet und abgeschoben zu werden. Und unter Donald Trump ist diese Angst natürlich dramatisch gewachsen. De facto bedeutet das, dass das Abdrängen in die Illegalität und diese rigide Verfolgung der Ausbreitung dieses Virus massiv Vorschub geleistet hat. Und dasselbe gilt natürlich für die unhaltbaren Zustände in den sogenannten Detention Camps der Einwanderungspolizei ICE. Und niemand weiß zum Beispiel, wie die Lage in den Gefängnissen des Landes ist, wie dramatisch die Zustände dort sind. Das weiß in der Tat überhaupt niemand.
Kann man also sagen, die Krise verschärft gerade Klüfte, die ohnehin schon da sind?
Das kann man sagen. Diese Krise offenbart Defizite. Überall brechen jetzt soziale, sozioökonomische und gesellschaftliche Eiterbeulen gewissermaßen auf, die den wahnsinnigen Reformstau in diesem Land deutlich machen und zeigen, wie groß die sozialen Unterschiede wirklich sind und woran es hapert. An der Krankenversicherung. Es sind 23 Millionen Amerikaner überhaupt nicht krankenversichert. Viele weitere Millionen machen sich Sorgen, wie es um ihre Gesundheitsversorgung bestellt ist. Donald Trump hat ja alles getan, um dieser Verunsicherung Vorschub zu leisten. Er hat alles daran gesetzt, um zum Beispiel Obamacare abzuschaffen, auch weil es den Namen seines verhassten Vorgängers trägt. Wie lückenhaft und marode dieses System ist, das ist in dieser Krise deutlich geworden. Im Grunde hat man gesehen, dass es sich hier um Mangelwirtschaft handelt. Es hat zunächst keine Tests gegeben, es hat nicht ausreichend Betten gegeben, keine Gesichtsmasken, keine Schutzkleidung, vor allem viel zu wenig Beatmungsgeräte. Das ist schon ein unglaubliches Paradox an Katrin, dass die USA die besten Kliniken, die besten Ärzte und die besten medizinischen Geräte haben, aber das kommt nur einer ganz kleinen Klientel zugute, die sich das leisten kann. Das gesamte Gesundheits- und Sozialsystem der Vereinigten Staaten ist ausschließlich profitorientiert. Es geht um Gewinn, um Grundversorgung für alle, hat sich keiner richtig Gedanken gemacht. Sie ist, wie diese Krise gezeigt hat, nicht sichergestellt.
Krankenversicherung, ja, das eine Problem. Dann sehen wir jetzt aber auch die Welle der Arbeitslosigkeit, die ja über die USA hinwegrollt, quasi als zweite Krisenwelle. Wenn wir dahin gucken, was gibt es denn da überhaupt für ein soziales Netz, das die Menschen auffängt, oder gibt es überhaupt eins?
Ich will zwei, drei konkrete Beispiele nennen. Es hat sich zum Beispiel verheerend ausgewirkt, dass es in der Regel keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall gibt. Deshalb sind viele Infizierte einfach weiter zur Arbeit gegangen. Viele haben keine Krankenversicherung und gehen dann natürlich auch nicht zum Arzt, um sich auf eigene Kosten für $1,500 testen zu lassen, wie das zu Beginn dieser Krise der Fall war. Es haben sich 10 Millionen Arbeitskräfte neu arbeitslos gemeldet. Das bedeutet für viele, dass sie auch ihre Krankenversicherung verloren haben, denn die Krankenversicherung ist in der Regel an den Arbeitgeber gekoppelt, der sie mit Versicherungsunternehmen individuell abschließt. Das heißt, es kommen überall strukturelle Defizite zutage und es wird spannend sein, zu sehen, welche Anstrengungen noch unternommen werden, um dieses soziale Netz zu kitten oder ob man wirklich Gefahr läuft, in der nächsten Krise genauso dazustehen und wieder nicht gefeit zu sein vor einer Katastrophe, wie wir sie jetzt gesehen haben.
Könnte jetzt ja theoretisch ein ideales Thema sein für den Wahlkampf. Und da kommen wir im Prinzip zum nächsten Teil unseres Gesprächs, so ein bisschen die politische Entwicklung einzuschätzen. Und ich sag mal so, ein politisches Opfer dieser Krise ist wahrscheinlich Bernie Sanders, der gestern angekündigt hat, dass er aufgibt im Kampf um die Präsidentschaftskandidatur der Demokratischen Partei.
Also, dass Bernie Sanders aufgegeben hat, das kommt für mich überhaupt nicht überraschend. Er hat nach seinem starken Start bei den ersten Vorwahlen einfach schwere Einbußen hinnehmen müssen und er hat den Anschluss verloren an Joe Biden, der gewissermaßen wie Phönix aus der Asche an ihm vorbeigeschossen ist, nachdem er schon für gescheitert erklärt worden war. Das kam einem kleinen Wunder gleich, dass Joe Biden den Afroamerikanern von South Carolina vor allem zu verdanken hat. Ich glaube, Bernie Sanders ist kein Opfer, er hat große Verdienste, er hat die Demokratische Partei gewissermaßen sozial liberalisiert, er hat auf die Missstände aufmerksam gemacht, über die wir gerade gesprochen haben. Und er gibt ja auch inhaltlich noch nicht auf. Er will seine delegierten Stimmen behalten, sein Name bleibt auf den Wahlscheinen der noch ausstehenden 15 Bundesstaaten und Sanders will auf diese Art und Weise weiterhin seinen Einfluss auf die Wahlplattform von Joe Biden geltend machen. Er möchte die Demokratische Partei weiter auf Linkskurs halten.
Aber ist das jetzt so klug? Ich meine, der Wahlkampf wird ja auch nicht leichter für die Demokratische Partei, wenn das ganze öffentliche Leben quasi zum Erliegen kommt, bedeutet das ja auch, dass Wahlkampfveranstaltungen etc. nicht mehr stattfinden können.
Das wird jetzt das große Problem von Joe Biden sein. Es war auch das Problem von Bernie Sanders, der nun überhaupt keine Möglichkeit mehr gesehen hat, in den vergangenen Wochen seinen Wahlkampf zu führen, der ihn geprägt hat als einen Wahlkampf der Grassroots-Bewegung. Wenn du nicht mehr Klinken putzen kannst und von Tür zu Tür gehen kannst, wenn du keine Veranstaltung mehr durchführen kannst, wenn du keine persönliche Ansprache mehr hast, dann wird Wahlkampf ganz schwierig. Joe Biden hat das Problem jetzt auch. Er ist im Zeichen der Corona-Krise praktisch nicht mehr in Erscheinung getreten. Er war zu Hause in Delaware und hatte überhaupt keine Öffentlichkeit mehr. Es wird jetzt ganz schwer werden für ihn, ein Konzept für einen erfolgreichen Wahlkampf in Corona-Zeiten zu entwickeln. Da wird man sich neue Formen ausdenken müssen, angesichts von Infektionsgefahr und Kontaktsperre. Es braucht einen ganz hervorragenden, kreativen Wahlkampfmanager, dem es gelingt, nicht nur diese äußerst breit gefächerte Wählerschaft der Demokraten anzusprechen, sondern auch die Bernie-Sanders-Fans jetzt rüberzuholen ins eigene Lager. Und drittens, glaube ich, braucht Joe Biden einen exzellenten Coach, der ihn auf den knallharten Kampf mit Donald Trump vorbereitet. Die Duelle mit Trump, die werden für Joe Biden sicherlich kein Spaziergang werden.
Jetzt haben wir gerade gesagt, eigentlich kann Wahlkampf gar nicht mehr so richtig stattfinden, weil Klinkenputzen nicht mehr funktioniert. Aber trotzdem gab es ja Vorwahlen in Wisconsin. Warum wurden die angesichts dieser Krise durchgeführt?
Das war im Grunde ein Skandal an Katrin und es war ein Signal, wie hart der Präsidentschaftswahlkampf noch werden wird und wie rücksichtslos Donald Trump um seinen Machterhalt kämpfen wird. Was dort passiert ist, ist gewissermaßen symptomatisch für alles, was noch kommen wird. Die Republikaner haben durchgesetzt, dass diese Wahlen trotz Corona abgehalten werden und zwar gegen den massiven Widerstand der Demokraten, die sie verschieben wollten. Warum haben die Republikaner darauf gesetzt? Weil es nicht nur um die Vorwahl der Demokraten ging, sondern um ganz, ganz einflussreiche Posten, zum Beispiel einen wichtigen Sitz im Supreme Court von Wisconsin. Da hatte Donald Trump einen erzkonservativen Kandidaten ausgeguckt. Der Vorwurf an die Adresse der Republikaner lautet, sie haben sich durch die Corona-Krise Vorteile erhofft, weil davon auszugehen war, dass die Wahlbeteiligung gerade unter der Stadtbevölkerung sinken wird. Diese Stadtbevölkerung neigt immer traditionell den Demokraten zu. Und zweiter Vorwurf, sie hätten ihren Machtinteressen Priorität vor der Gesundheit der Bevölkerung gegeben. Es war verantwortungslos, diese Wahlen abzuhalten. Ich glaube, diese Stimmen sind unisono zu hören. Aber es zeigt, was möglicherweise noch auf uns zukommt.
Wenn du dir jetzt den Präsidenten anguckst, Donald Trump, der hat ja erst lange geleugnet, dass Corona überhaupt ein Problem ist. Jetzt versucht er so ein bisschen, sich als Krisenbewältiger darzustellen. Nimmt er das inzwischen so ernst, wie er das sollte?
Ja, es ist ein immer wieder deutlicher Widerspruch auszumachen zwischen dem, was seine Gesundheitsexperten sagen, dieser berühmte Anthony Fauci, und zwischen dem, was Donald Trump möchte. Er möchte so schnell wie möglich zur Normalität zurückkehren. Das hat er immer wieder gesagt und immer wieder versprochen. Man muss sagen, Donald Trump ist in dieser Position im Vorteil. Er kann zwar auch jetzt nicht mehr seine riesigen Veranstaltungen machen, aber er setzt sich stattdessen jeden Tag effektvoll bei den Corona-Pressekonferenzen in Szene. Mhm. Da hat er einen täglichen TV-Auftritt absolut sicher. Aber ich glaube, es ist noch nicht ausgemacht, ob ihm diese Krise mehr schaden oder nützen wird. Er hat schwere Patzer gemacht. Er hat sie verharmlost, diese Krise. Er hat sie verschwiegen, er hat sie vertuscht. Er musste von seinen Gesundheitsexperten schwer ins Gebet genommen werden. Ich glaube, so viele Fehler kann er nicht mehr erlauben. Er läuft Gefahr, dass ihm das ganze Ausmaß dieser Krise tatsächlich angelastet wird.
Angesichts seiner bisherigen Maßnahmen, wie ist deine Einschätzung? Was ist ihm wichtiger, das Leben der Menschen oder die Wirtschaft?
Man hat natürlich den Eindruck, dass ihm die Wirtschaft absolut wichtiger ist. Das war ja immer der Maßstab all seines Handelns und daran hat er seinen eigenen Erfolg gemessen. Das waren die Börsenkurse, das war die Zahl der Arbeitslosen, das waren die Gewinne der Unternehmen, das waren die Gewinner der Aktienbesitzer. Das war der Maßstab seines Erfolges. Darauf hat er immer verwiesen. Es brummt so wie noch nie bei keinem anderen Präsidenten, der jemals hier auf diesem Posten saß. Man hat gesehen an Wisconsin, dass er tatsächlich das Los der Wähler hintangestellt hat und er sich keine Sorgen gemacht hat darüber, dass da möglicherweise eine neue Masseninfizierung auf Wisconsin und auf das ganze Land zukommt. Donald Trump, man weiß es, ist ein ziemlich skrupelloser Machtpolitiker, der wenig Rücksicht auf die Interessen anderer nimmt und seine Interessen stets voranstellt.
Die Politik in Deutschland diskutiert aktuell darüber, wie lange die Maßnahmen zur Corona-Eindämmung noch aufrechterhalten werden müssen und natürlich auch aufrechterhalten werden können. Also das, was viele als Lockdown bezeichnen. Die Schulschließung, dass Geschäfte dicht machen mussten, die Kontaktbeschränkungen etc. Nach Ostern könnte sich vielleicht etwas ändern, ein bisschen vielleicht schrittweise. Gucken wir jetzt erstmal auf den Status quo. Da gehen ja viele Sachen nicht mehr. Sachen, die für unsere Demokratie notwendig sind. Demonstrieren beispielsweise ist nicht, Versammlungsfreiheit ist eingeschränkt. Und Sachen, die für unsere Seele wichtig sind, also Treffen mit FreundInnen zum Beispiel, Umarmungen. Gerade jetzt vor den Ostertagen ist das für viele ein enormes Problem. Familie besuchen ist im Moment nicht, auch um Rücksicht zu nehmen auf Risikogruppen. Wann Besuche wieder gehen, das weiß Stand jetzt niemand so richtig, ist natürlich auch immer eine persönliche Entscheidung, wen man einer möglichen Gefahr aussetzen kann und will. Nun haben in den vergangenen Wochen viele die Vor- und Nachteile von, ich nenne es mal ganz altmodisch, Videotelefonie entdeckt. Also sich per Skype zusammenzuschalten, Google Hangouts, vielleicht auch Zoom, mit all den datenschutzrelevanten Aspekten, die ja auch zu Genüge besprochen wurden. Gerade Zoom ist ja gerade massiv in der Kritik. Also mit allen Vor- und Nachteilen, die das Ganze so mit sich bringt. Und über die wollen wir jetzt sprechen. Unsere Reporterin Felicitas Böselager, Landeskorrespondentin in Bremen, hat nicht nur persönliche, private Erfahrungen gesammelt, sondern auch eine große Reportage gemacht, und zwar ausschließlich digital. Felicitas, was hast du dafür angestellt?
Also ich habe einmal mit Freundinnen zusammen über Skype gekocht. Also da haben wir alle genau das Gleiche gekocht. Das war sozusagen das Spezielle daran. Dann bin ich mit einem Freund, da muss man aber sagen, der war analog bei mir zu Hause auf der Couch. Der ist sozusagen mein einziger Sozialkontakt gerade in diesen Zeiten. Mit dem bin ich zusammen in ein virtuelles Museum gegangen. Dann habe ich Yoga im Livestream gemacht. War in einem katholischen Gottesdienst im Livestream und dann habe ich noch den Hackathon von der Bundesregierung, der war vor 3 Wochen, begleitet. Also da habe ich mit einer Gruppe, die an diesem Hackathon teilgenommen hat, gesprochen und mich in diese Gruppe reingeklinkt.
Und, hat Spaß gemacht?
Ja, es hat wirklich richtig doll Spaß gemacht. Ich muss sagen, es gab Momente, in denen habe ich schallend gelacht. Also natürlich vor allen Dingen mit meinen Freundinnen, das war jetzt auch nicht so überraschend, aber auch erstaunlicherweise beim Museumsbesuch. Also wir haben so Tränen gelacht zum Teil. Und was noch mehr als Spaß gemacht hat, war so das Gefühl, dass ich zum Teil nicht alleine war. Das war das Besondere daran. Also bei diesem Yoga zum Beispiel, da habe ich so zur Ruhe gefunden bei dem Gottesdienst. Das hat, kann man jetzt auch nicht unter Spaß sozusagen verbuchen, aber mich hat es bewegt, mit den Menschen zu sprechen, die in diesen virtuellen Gottesdienst gegangen sind und da so eine Art von Gemeinschaft gefunden haben. Und ja, also mir, das waren Reportagen, die mir, obwohl die Zeit so schwer war, jetzt richtig viel Freude gemacht haben und mich selber auch abgelenkt haben.
Aber nochmal auf diesen Gottesdienst zu gucken. Das heißt, das war nicht so, dass nur irgendwie zugehört wurde, sondern da hat auch eine Kommunikation miteinander stattgefunden?
Ja, ich glaube, es gibt da so eine Chatfunktion natürlich bei diesem Gottesdienst. Da wird der Priester jetzt nicht gleichzeitig reinschreiben, während er predigt.
Schwierig.
Aber trotzdem ist dieses Gefühl von den Gläubigen, dass die gleichzeitig miteinander beten, das gibt denen ein besonderes Gefühl, diese Gleichzeitigkeit, dass das live ist und dass man nicht alleine ist. Also ich habe mit einer Frau gesprochen, die zur Risikogruppe gehört, die kriegt gerade eine Chemotherapie. Das heißt, die Zeit für sie ist sowieso sehr schwer und sie ist sehr gläubig und für sie war es wirklich ein Riesenschlag, dass sie nicht mehr in die Kirche gehen konnte. Mhm. Und die war richtig verzweifelt darüber und als sie dann erfahren hat, dass sie sozusagen diesen Gottesdienst streamen kann, von einer Gemeinschaft, die sie auch kennt, also einer Glaubensgemeinschaft, die sie kennt, hat sie das total erleichtert zu wissen, dass andere gleichzeitig mit ihr da versammelt sind. Und das war für sie was anderes, als sich sozusagen einen Gottesdienst on demand anzugucken. Mhm. Ich glaube, dass diese Gleichzeitigkeit eben sehr wichtig ist.
Also quasi das Gemeinschaftsgefühl entsteht dadurch, dass man weiß, andere sind jetzt auch dabei zur gleichen Zeit am gleichen Ort.
Ja, genau, das habe ich persönlich dann beim Yoga ganz doll gemerkt. Mhm. Also man kann ja schon immer online Sport machen, das ist ja überhaupt nichts Neues, dass man sich irgendwelche Yoga-Videos reinzieht und da mitmacht. Aber ich habe halt um Punkt 15 Uhr eingeschaltet und da sah ich auch, wie die Frau sich da hinsetzte, genauso als Yogalehrerin, genauso wie ich, irgendwie im Wohnzimmer auf ihrer Yogamatte. Das ist schon irgendwie verbindend. Man denkt sich, ach du auch, ja. Und dann hat sie auch so gesagt, stellt euch vor, ihr seid nicht alleine und in ganz Deutschland sitzen Leute gerade in dem Wohnzimmer auf der Yogamatte und das konnte ich mir richtig gut vorstellen, wie wir uns alle gleichzeitig alleine, aber eben gleichzeitig verrenken. Und das hat mich irgendwie gefreut und mir so ein Gefühl gegeben, dass ich jetzt eben doch nicht alleine in meinem Wohnzimmer bin.
Jetzt gerate ich als Radiomacherin und Podcasterin auf so eine kleine Metaebene und denke darüber nach, ob genau das vielleicht auch die Stärke des Radios ist in einer Live-Situation. Aber das wird jetzt vielleicht ein bisschen zu metamäßig. Du hast gerade gesagt, bei diesem Gottesdienst gab es eine Chat-Funktion. Nun gibt es ja tatsächlich auch eine ganze Menge Leute, die schreiben, also Textnachrichten gar nicht so richtig als Kommunikation empfinden. Also das ist für die nicht gleichwertig im Vergleich zu einem richtigen Gespräch. Was denkst du darüber?
Also ich glaube, diese Rückkanäle beim Yoga und beim Gottesdienst, also dass du dann danach in Chat schreiben kannst, das ist natürlich keine richtige Kommunikation. Also was ist richtige Kommunikation? Es ist eine andere Art der Kommunikation. Mhm. Wichtig daran ist natürlich, dass einem geantwortet wird, sondern dass es nicht einfach im Leeren verläuft. Mhm. Und das war bei diesen Fällen jetzt immer so, dass daraus dann ein wirklicher Dialog entstanden ist. Also dann auch zum Teil, dass sich Telefonate angeschlossen haben und so weiter. Also Menschen, die sich beim Priester gemeldet haben, der dann mit ihnen telefoniert hat und Seelsorge gemacht hat. Oder bei der Yogalehrerin kann man auch anrufen und sagen, du, mir tat die Schulter irre weh, was mache ich falsch? Das geht schon, weil das auch relativ kleine Gruppen sind. Mhm. Und die Frage nach echter Kommunikation bei so Skype-Videotelefonaten und so weiter, da habe ich schon das Gefühl, also auch mit meinen Freundinnen, als wir da zu dritt gekocht haben und es war total chaotisch und so und man muss das lernen, das wissen wir jetzt auch alle, die so Skype-Konferenzen im Büro haben, dass man so eine Art von, es gibt so eine neue Skype-Disziplin oder Zoom oder wie die ganzen Messenger heißen.
Also Mikro aus!
Genau, also man braucht ganz neue Konversationsskills, die muss man lernen und wenn man das drauf hat, dann funktioniert das gut. Also wir hatten ganz tiefe und wichtige und wirklich wunderbare Gespräche dann zu dritt, also zu viert. Eine Freundin von mir war in Quarantäne, der ging es nicht so gut, die andere ist auch in der Risikogruppe, die verlässt das Haus gar nicht mehr. Und wir hatten dann aber trotzdem zu viert so richtig das Gefühl, dass wir zusammen abgehangen haben, auch weil wir das Gleiche gleichzeitig gemacht haben. Also dann war meine Nudel nicht so gut wie die von denen und so. Also wir hatten so eine Art Online-Gemeinschaftserlebnis.
Aber was fehlt, ist quasi der direkte Kontakt, also ich sag mal, der körperliche Kontakt, die Berührung.
Das fehlt total. Also eine traurige Freundin nicht in den Arm nehmen zu können, da hilft kein Chat. Da hilft kein Video. Also es ist schön, dass man sich sieht, aber man kann dann die Mundwinkel nach unten ziehen und sagen, ja, ich bin bei dir und ich denke an dich, aber eigentlich will man denjenigen oder diejenige in den Arm nehmen. Oder wenn jemand was Lustiges sagt, dann will man ihn anstupsen. Oder wenn man jemanden gern hat, einfach mal feste drücken. Ja, das sind einfach Sachen, die kann auch ein Videochat nicht, also Videostream nicht ersetzen, auch wenn es ein super Hilfsmittel ist. Und was ich noch einen besonderen, also brutalen Punkt in dieser Konversation finde, was mir jetzt aufgefallen ist, ist der Moment, wenn man auf ausklickt, dann sitzt man einfach auf einmal wieder in der stillen Wohnung. Und es fehlt dieser Weg. Ich wusste nicht bis jetzt, dass das wichtig ist oder dass das überhaupt ein Ding ist. Also es fehlt der Weg nach Hause aus einer Kneipe. Oder es fehlt dieses Verabschieden an der Tür, sich nochmal in den Arm nehmen und hinterherwinken. Dieses auf den Knopf drücken und plötzlich ist die Realität bums wieder da. Das ist schon ein ziemlich brutaler Moment.
Das ist krass. Da denke ich jetzt gerade auch zum ersten Mal drüber nach und ich weiß ganz genau, was du meinst. Dieses plötzlich, bums, alleine. Faszinierend.
Alles weg, ja.
Ich finde es ganz bemerkenswert, wie viel Neues wir lernen. Einfach wie man auch plötzlich absolut zu schätzen weiß, wie wichtig eine Berührung ist. Eine Freundin hat jetzt zu mir gesagt, dass sie irgendwie seit Wochen kein anderes lebendiges Wesen mehr berührt hat. Also so eine Banalität des Alltags, weil Berührungen sind ja eigentlich alltäglich und plötzlich ist das nicht mehr da. Das ist schon, das ist krass und das kannst du halt auch mit sowas nicht überbrücken.
Überhaupt nicht. Also das sind auch Sachen, die so sehr das hilft, dass man sich sieht, die trotzdem auch nochmal einen anderen Schmerz auslösen. So, weil es einem auch nochmal bewusst wird, wenn man die anderen sieht und sie nicht in den Arm nehmen kann.
Wenn wir mal auf deine Arbeit gucken als Landeskorrespondentin, da bist du ja also eigentlich in der Notwendigkeit, jetzt nicht die Menschen zu drücken, das nicht, aber mit ihnen in Kontakt zu kommen, also ihnen auch nahe zu kommen. Wenn du Reportagen machst, dann bist du mit den Menschen unterwegs, gehst vielleicht mit zu ihnen nach Hause. Das fällt jetzt ja alles erstmal weg.
Also das ist echt ein Riesenproblem. Ich versuche Menschen draußen mit Abstand zu treffen, wenn die mich treffen wollen. Mhm. Das Problem ist aber, dass die meisten Menschen mich gar nicht treffen wollen, was ich auch gut verstehen kann, weil wenn ich von außen auf mich gucken würde, würde ich auch denken, okay, die ist Reporterin, die ist ungefähr der größte Verteiler, den man treffen kann.
Wer weiß, wo die schon war.
Genau. Also ich treffe Interviewpartner, wenn sie das wollen, draußen mit dem nötigen Abstand 1,5, 2 Meter und ich habe ein super Mikrofon, das ist überhaupt kein Problem, dass ich trotzdem guten Ton aufnehme. Dann haben wir jetzt alle Korrespondenten untereinander alle möglichen digitalen Sachen ausprobiert, wie wir trotzdem schöne Interviews führen können, mhm, wenn wir unsere Interviewpartnerinnen nicht sehen. Da fehlt aber ganz extrem das Gegenüber. Also ich, gerade als Reporterin, ist es für mich total wichtig, ein Gefühl für mein Gegenüber zu entwickeln, mhm, und das zu sehen, die Mimik zu sehen, wie reagieren die auf mich, wie reagiere ich auf die, so Stimmungen zu fühlen, die man beim Telefoninterview ganz, ganz schwer nur rauskriegen kann. Und ja, wir müssen uns da jetzt irgendwie behelfen. Ich versuche, Leute zu treffen, wenn ich sie nicht gefährde und mich nicht gefährde, und alle anderen Sachen müssen wir irgendwie per Telefoninterview machen. Das ist schon sehr einschneidend, auch was die Themenauswahl angeht natürlich. Ja. Viele schöne Sachen fallen weg.
Und du kannst gewisse Dinge ja einfach auch gar nicht nachrecherchieren. Du kannst nicht vor Ort gucken, wie ist es denn eigentlich wirklich, weil du im Zweifelsfall gar nicht hinkommst, weil du gar nicht siehst, wie es tatsächlich ist. Also es ist irgendwie auch ein journalistisches Defizit.
Ja, also ich habe jetzt zwei konkrete Beispiele, wo es schade ist wirklich und auch wo mir auch mein eigener Eindruck fehlt. Also ich habe ein Beispiel gemacht, einen Beitrag gerade gemacht über ein Kinderhospiz, das zu kämpfen hat mit Corona. Und natürlich darf ich da nicht hin, das verstehe ich auch. Aber wie wichtig wäre es zu sehen, was vor Ort los ist, mit eigenen Augen zu sehen, wie die Situation ist, wie es den Menschen da geht. Oder etwas, was nicht so dramatisch ist, ich mache gerade ein Stück über eine Firma, die eine spezielle Sache herstellt, die nur diese Firma nur in Deutschland macht. Es gibt keine andere Firma, die das macht in Deutschland. Und die wollen mich nicht hinlassen, weil sie die einzige Firma sind, die das machen und natürlich sich besonders schützen wollen. Aber wie kann ich mir einen Eindruck von dieser Firma machen, wenn ich nur mit dem Chef der Firma reden kann, der mir natürlich erzählt, dass alles wunderbar toll ist. Also ja, das ist ein journalistisches Problem.
Bei all dem, wie du jetzt mit Menschen in Kontakt trittst, sei es jetzt in deiner konkreten Arbeit für Beiträge oder eben auch in dem, was du ausprobiert hast, welche Möglichkeiten für Sozialleben es gibt, hast du auch das Gefühl, dass das Menschen ausschließt, dass Menschen dadurch gar nicht mehr erreichbar sind?
Ja, ich muss in letzter Zeit ganz viel an eine Reportage denken, die ich im Januar gemacht habe. Da habe ich eine alte Dame getroffen, habe ich eine Reportage über Altersarmut gemacht und da habe ich eine alte Dame getroffen, die hier in Bremen in Gröpeling wohnt. Das ist so eines der prekären Stadtteile in Bremen. Und die wohnt alleine in einer Wohnung mit zwei Kanarienvögeln, die sie auf dem Sperrmüll gefunden hat.
Oh Gott.
Und kratzt sich halt den letzten Cent zusammen und macht Nachbarschaftshilfe. So kommt sie über die Runden ein bisschen, indem sie für eine andere alte, einsame Frau kocht. Das fällt jetzt natürlich weg.
Wow.
Und diese Frau sitzt, ich muss so viel an die denken, jetzt alleine mit ihren Kanarienvögeln in ihrer Wohnung. Als ich mich nämlich von ihr verabschiedet habe, habe ich gesagt, wie kann ich Ihnen denn den Beitrag schicken, wenn er gesendet ist? Wie kann ich Ihnen einen Link dazu schicken? Und da hat sie mir gesagt, ich habe kein Internet. Und an die denke ich so viel, weil ich denke mir, was macht die Frau die ganze Zeit? Es ist ja also furchtbar. Mhm. Und solche, genau diese Gruppen sind natürlich total ausgeschlossen von allen den Sachen, die ich jetzt ausprobiert habe.
Felicitas, ich danke dir für diese Eindrücke aus Bremen und trotz allem, auch weil ich weiß, dass du nicht nach Hause kannst, wünsche ich dir schöne Ostern und ich würde sagen, wir treffen uns demnächst im Videochat.
Das machen wir, Ann-Kathrin.
Mach's
dir auch
gut.
Schöne Ostern. Ciao.
Der Tag am 9. April 2020, heute mit produktionsbedingtem Redaktionsschluss schon um 13 Uhr. Ja, die Situation stellt alles ein kleines bisschen auf den Kopf. Ich sage danke fürs Zuhören. Über Ostern machen wir jetzt erstmal Pause, sind dann am Dienstag wieder da. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, wir hören uns dann wieder. Bis dahin und schöne Ostern. Tschüss.